Lukas Sternhardt ist heute mein Gast hier auf Radio 3, ein österreichischer Pianist, der offiziell zum Rising Star erklärt wurde. Von der European Concert Hall Organization, nominiert dafür unter anderem vom Musikverein Wien im Wiener Konzerthaus und der Philharmonie de Luxemburg. Die internationale Presse feiert ihn ebenfalls und den ARD-Musikwettbewerb, den hat er auch schon gewonnen, inklusive Publikumspreis. 24 Jahre ist er alt. In Berlin können wir ihn am Karfreitag im Konzerthaus Berlin live erleben, im Mai in Potsdam im Nikolaisaal. Dazwischen tourt er und heute hat er Zeit für einen Besuch hier. Herzlich willkommen oder Servus, Lukas Sternhardt.
Danke für die Einladung.
Was ist richtiger? Servus oder lieber guten Tag?
Servus ist auf jeden Fall immer eine gute Option.
Okay. Ich habe ja gerade schon ein paar Sachen fallen lassen. Wahnsinnig viel Lob, Rising Star. Das sind ja tolle Begriffe. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Aber setzt es dich auch ein bisschen unter Druck?
Also die Begriffe nicht.
Okay, aber
ich glaube am meisten.
Preisen?
Ja, also ich meine, ich freue mich drüber, aber es, um ehrlich zu sein, bedeutet mir gar nicht so viel, wie es von außen vielleicht scheinen mag. Ich glaube, am meisten Druck mache ich mir immer noch selber, tatsächlich. Also vor allem ja, auch beim Arbeiten einfach. Aber ich würde es weniger Druck nennen. Ich meine, was ist Druck? Es ist irgendwie eine Form von Erwartungshaltung natürlich, die man an sich hat und Ansprüche. Und denen zu genügen, natürlich manchmal hat man das Gefühl, man, das stemmt irgendwie den Fels nicht und schafft es nicht. Aber an anderen Tagen fühlt man sich der Herausforderung sehr gewachsen. Ich finde aber, das hat alles sehr wenig mit den Preisen zu tun. Also das ist eher wirklich mit den Werken eigentlich.
Ja. Ja, und trotzdem ist es ja schön, dafür so wertgeschätzt zu werden. Also die Leistung,
natürlich,
dass
ja,
die anerkannt wird.
Ja, klar.
Deswegen würde ich mit dir ganz gerne, wir haben uns aufs Du geeinigt, nur um es mal vorweg zu sagen, was für dich eigentlich Erfolg ausmacht. Wann hast du das Gefühl, du bist erfolgreich? Also an was misst sich das für dich?
Ich glaube, ich denke nicht so in Erfolg im Sinne von, wie viele Konzerte habe ich im Kalender oder welche großartigen Orchester oder so. Das freut mich natürlich alles, aber wirklich Erfolg für mich ist eigentlich persönlicher Erfolg im Sinne von, ich komme über was hinweg, was vielleicht bei mir eine Barriere ist innerlich oder irgendwie, also das eigene Wachstum im Grunde. Mhm. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich. Also vielleicht auch gewisse Situationen zu bewältigen oder... Ja, also ich meine, da hat halt jeder sein Ding.
Ja, weil ich finde es mal interessant zu wissen, was ist eigentlich Erfolg? Also klar, ja, man kann das messen an Verkäufen.
Das ist auf jeden Fall für mich nicht Erfolg.
Okay.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, was es nicht ist und da bleibt ein Kern übrig.
Okay.
Aber es ist vor allem, ich würde sagen, so ein menschlicher Erfolg. Also die Auseinandersetzung mit sich selbst und dann ja das eigene Wachsen. Lernen im Grunde ist Erfolg.
Ja. Ich habe es ja schon erwähnt, du bist 24 Jahre alt, also sehr jung. Mich würde interessieren, wie du das handelst, wenn du in einem großen Konzertsaal bist. Das ist ja schon auch eine besondere Situation. Man geht da raus. Machst du da ein mentales Entspannungsprogramm vorher? Oder wie gehst du mit dieser Situation um?
Also es ist eine sehr, sehr besondere Situation. Das ist auch, was ich daran so mag, weil es wird wahnsinnig intensiv. In kurzer Zeit, es wird auch still im Idealfall, man hört sich zu und es passiert was im Raum. Ich habe auch persönlich das Empfinden, dass es da gar nicht um mich geht. Also von außen scheint es ja oft so und dann kommen die Spotlights und dann ist man allein auf der Bühne oder vielleicht mit anderen Menschen. Und ich empfinde es aber aus meiner Perspektive gar nicht so. Da geht es vielmehr um die gemeinschaftliche Erfahrung, die man da macht und eben das eher, dass das Ego sich aufhebt. Das finde ich eigentlich der schöne Prozess daran. Ich habe jetzt im Vorfeld nichts Bestimmtes, was ich mache. Das ist auch irgendwie immer anders und ich bin froh, dass das nicht immer gleich ist. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich muss mich da jetzt entspannen oder so. Also eher ist, die Vorfreude wächst und dann ist meistens das Gefühl, ich kann es gar nicht erwarten, rauszugehen und das zu erleben.
Ja. Und am Karfreitag können wir das hier in Berlin erleben, im Konzerthaus, mit dem Konzerthausorchester und der Dirigentin Stephanie Childress. Hast du mit ihr schon mal zusammengearbeitet?
Noch nicht, das wird das erste Mal sein.
Eine Premiere, okay. Und ist das so ein typisches, also es wird ja übertitelt auch mit Karfreitagskonzert. Ist das für dich auch so ein Karfreitagskonzert? Du spielst Liszt, Totentanz?
Also das Programm ist eindeutig thematisch an den Karfreitag orientiert. Tatsächlich war es in dem Fall auch so, dass der Veranstalter an mich herangetreten ist mit dem sehr konkreten Vorschlag, dem ich sehr gern zugestimmt habe. Aber ja, also es ist definitiv... Wie sagt man, maßgeschneidert.
Ja, Franz Liszt, Totentanz. Was ist das für ein Werk für dich?
Es ist zuerst mal ein Werk, was nicht so oft gespielt wird, was ich auch nicht wirklich gut gekannt habe. Die beiden Klavierkonzerte etwas besser. Und hätte ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so früh in meinem Leben gelernt. Aber ich bin sehr froh über die Gelegenheit. Es ist ein, Ja, also er hat ja das Dies Irae vertont. Also es ging ihm schon irgendwie um die letzten Dinge und so. Und es fasziniert ihn. Und er hat auch immer so was Diabolisches. Er hat wahnsinnig viele Stücke, die auch Mephisto im Titel haben und so. Also irgendwie so eine Komponente ist drin. Für mich persönlich die magischsten Stellen oder die mich am meisten berühren, sind dann immer diese himmlischen Momente. Das Gefühl der Erlösung, Auflösung und irgendwie des Loslassens auch, die es auch in dem Stück gibt. Also es ist sehr hell und dunkel, würde ich sagen. Und diese Gegensätze, die es überall im Leben gibt, glaube ich, die kommunizieren miteinander, heben sich vielleicht auf. Es wird auf jeden Fall getanzt.
Okay. Du bist, wie gesagt, am Freitag, Karfreitag hier mit diesem Programm. Und im Mai im Nikolaisaal, da steht dann Beethoven auf dem Programm, das Klavierkonzert Nummer 5. Gibt es eigentlich sowas wie einen Lieblingskomponisten oder Komponistin?
Also derzeit eigentlich nicht. Ich finde es immer schwierig auszusuchen, weil es einfach viel zu viel Schönes gibt in der Literatur. Ich meine, bei so was aufs Programm kommt, gerade bei Klavierkonzerten, da sind so viele andere Menschen auch noch beteiligt. Also es ist jetzt kein Kompromiss, aber man redet miteinander. Ja, und meine Herzenskomponisten schwanken sehr. Ich liebe zum Beispiel aktuell auch Mahler, der wirklich wenig fürs Klavier, eigentlich fast nichts geschrieben hat.
Ich finde, man muss sich da auch nicht festlegen.
Zum Glück
man
nicht.
Verändert sich ja auch.
Das ist so, als müsste man jeden Tag, also als müsste man sich entscheiden, für den Rest des Lebens nur ein Gericht zu essen.
Ja, schrecklich.
Das wäre doch furchtbar.
Es gibt so eine Vielfalt.
Ja.
Warum muss man sich auf eins festlegen? Ja. Genau. Du hast früher bei den Wiener Sängerknaben gesungen und bist dann aber jetzt berühmter Pianist geworden. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Plan, aber wie hat sich das entwickelt?
Na, vollkommen richtig. Das war gar kein Plan. Also es ist so eins aus dem anderen entstanden. Bei den Wiener Sängerknaben habe ich vor allem durch die Chorliteratur natürlich dann die Klassik erst kennengelernt. Also das war so mein erster Andockpunkt. Zuerst habe ich nur als Kind ein bisschen Jazz gespielt.
Als Kind Jazz gespielt, das ist ja auch schon interessant.
Das hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Irgendwie so diese Anfangs, diese Kinderstückchen, die haben mich nicht so fasziniert, nicht so Spaß gemacht. Deswegen war mein damaliger Lehrer war auch Jazzer und hat mich dann so irgendwie gelockt. Und durch die Sängerknaben habe ich dann die sogenannte klassische Musik kennengelernt. Also ich habe dann irgendwie begonnen, mehr zu üben, so mit 12, 13. Es war irgendwie mein Ding, ich habe mich da wohlgefühlt. Das war auch so, ja, so irgendwie, da konnte ich mich am besten ausdrücken auch. Das war auch ein Safe Space irgendwie für mich.
Aber du hast mit 12, 13 nicht erst angefangen mit Klavier, sondern angefangen, mehr zu üben.
Korrekt, also mit 5 habe ich begonnen, aber da wirklich gar nicht ernst genommen und auch nicht wirklich geübt. Das kam eben erst so mit 12, 13 dann. Und ja, dann ist es irgendwie dabei geblieben. Also es war keine richtige Entscheidung, aber ich bin überglücklich, dass es so kam.
Ja, du hast unter anderem Igor Levit als Lehrer gehabt. Kannst du sagen, was er dir mitgegeben hat? Also ich zitiere mal ganz kurz aus der New York Times. Da wurde gesagt, dass du Levits fast unheimliches Gespür für Kommunikation durch das Klavier auch beherrscht. Ich weiß nicht, ob einem das selber so bewusst ist, wenn man das liest oder wenn man spielt. Aber was meinst du, was du mitgenommen hast davon?
Also Kommunikation ist auf jeden Fall ein Schlagwort, gerade wenn ich auch an Igor denke, was uns beide auch antreibt, das zu tun, was wir täglich tun. Wir wollen das mitteilen, wir wollen uns mitteilen und eben diesen Raum schaffen. Aber Igor hat mich auf so vielerlei Weise geprägt, ist jetzt wirklich schwierig, nur eins rauszupicken. Ich glaube, also wenn ich es müsste, dann würde ich sagen, das Hinterfragen eigentlich. Also es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung aus Hinterfragen einerseits und andererseits den eigenen Fähigkeiten und sich selbst vertrauen. Und diese beiden Pole spielen immer miteinander und die sorgen dann für dieses Wachstum, was ich erwähnt habe.
Du hast mal gesagt, dass Musik für dich sowas ist wie Nahrung, also ein Grundnahrungsmittel.
Ja, da fehlt was. Also ich meine, wenn man mal einen Tag lang nichts isst, fällt einem das, glaube ich, auch schnell auf. Wenn ich einen Tag keine Musik höre, fällt mir das extrem schnell auf.
Und hörst du denn nur Klassik? Also als Kind hast du gesagt, hast du Jazz gern gehört? Und wie ist jetzt die Bandbreite?
Alles. Also wirklich von Pop über, ja, manchmal sogar Techno, aber das vielleicht noch weniger. Aber Klassik und Jazz immer noch sehr zum Herzen. Ja, also wirklich ganze Bandbreite.
Kann man dich vielleicht irgendwann auch mal als Jazzmusiker oder mit einem Popmusikkonzert erleben?
Also man sagt niemals nie. Also gerade, glaube ich, ist eher unrealistisch. Mhm. Ist auch gerade nicht mein Wunsch. Aber ja, ich bin offen, was das Leben so bringt.
Gibt es denn einen Wunsch, den du hast für die Zukunft? Für deine Zukunft?
Also ich finde wahnsinnig viele Wünsche schon sehr erfüllt. Also zum Beispiel, das Erste, was mir jetzt einfällt, ich spiele bald auch Brahms zweites Klavierkonzert, das war so ein Riesenwunsch, auch seit Teenageralter. Mit den Bamberger Symphonikern, das ist Traumbesetzung. Also so, das sind schon wirklich schöne Sachen. ja, auf die freue ich mich. Und alles andere, also es ist, ich könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, ich habe das im Kalender stehen und ich freue mich drauf, aber das ist mir nicht genug. Das finde ich schade, weil dann, ja, dann geht irgendwie da was verloren. Also ich freue mich darauf und das passt. Ich muss dann nicht noch mehr. Also irgendwie unsere ganze Gesellschaft ist ja auch immer auf, ich habe zwar was, aber ich will jetzt noch mehr. Mhm. Also irgendwie dieses sich zufrieden geben mit was ist ja auch vielleicht negativ konnotiert oft. Aber ich finde es schön, das zu sehen, was man hat, anstatt was da sein sollte oder so.
Jetzt können wir uns erstmal auf dich freuen. Karfreitag bist du im Konzerthaus. Und wie gesagt, im Mai ist Lukas Sternhardt ja in Nikolaisaal zu Gast mit Beethovens 5. Klavierkonzert. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier warst.
Vielen Dank für diesen Besuch. Vielen Dank.